Halleluja. Halleluja. Was für eine Ermutigung für mich zu erleben in einer Zeit, wo es in so vielen Orten geistlich bergab geht und wo der Heilige Geist zurückgedrängt wird, hier einen Ort zu finden, wo mehr Raum ist für den Heiligen Geist, mehr Tiefe ist als vor einem Jahr. Das ist so eine Freude für mich, das zu erleben. Halleluja, ist wunderbar, wunderbar. Vielleicht gibt es auch Gäste hier, die vielleicht das ein bisschen ungewohnt ist, dass hier Lobpreis eine Stunde geht oder so. Ja, ein kleiner Tipp, wenn wir wissen, was wir zu tun haben in dieser Zeit, dass wir wirklich uns hingeben, ihn suchen, ihn begehren. Im Englischen sagt man, we press into God. Schade, sowas gibt es in Deutsch überhaupt nicht. Warum gibt es das in Deutsch nicht? Weil wir diese Erfahrung fast nicht kennen. Ja, aber wenn wir das tun in dieser Zeit vor dem Herrn, dann öffnen wir uns für den Heiligen Geist und er berührt uns und Dinge passieren und dann ist es niemals langweilig. Das ist niemals langweilig. Langweilig ist es nur, wenn wir eine charismatische Routine abspulen. Aber wenn wir unser Herz geben, ihn suchen, nach ihm verlangen und ihm sagen, wie wichtig und wie kostbar er uns ist und sein soll, es wird nie langweilig sein in der Gegenwart Gottes, niemals. Halleluja. So, ich freue mich, dass wir diesen kleinen Seminartag haben hier über das Gebet. Und ich werde auf einen bestimmten Schwerpunkt dann zusteuern im Gebet, aber lass uns ein bisschen vorne anfangen. Jesus antwortet auf die Frage oder die Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. Er sagt, so sollt ihr beten. Und dann gibt er ihnen ein Gebet. Und dieses Gebet ist das Gebet, das Gott uns gegeben hat. Und er will, dass wir so beten. Und ich glaube nicht, dass das bedeutet, dass wir im Chor mit monotoner Stimme das irgendwie wie ein religiöses Gedicht irgendwie runterleiern sollen. Aber dieses Gebet gibt die Gebetsstruktur, es gibt die Struktur für unsere Zeit mit Gott. Es erklärt, was und auch in welcher Reihenfolge Dinge behandelt werden sollen im Gebet. Und in den letzten 10 Jahren oder so ist dieses Gebet mir immer viel, viel wichtiger geworden und wird immer wichtiger. Und deswegen stehe ich auch fassungslos davor, wenn heute namhafte Leute behaupten, dieses Gebet ist nicht mehr für heute, das sei ein alttestamentliches Gebet und das sei nicht für uns. Jesus hat den Jüngern gesagt, so sollt ihr beten. Und als die 3 Jahre Ausbildung um waren, dann sagte er, alles, was ich euch geboten habe, müsst ihr der nächsten Generation von Gläubigen wieder weitergeben und müsst sie zu Jüngern machen und sie müssen das wieder der nächsten Generation weitergeben. Also ist dieses Gebet für heute. Und das sind theologische Wirrköpfe, die uns diesen Schatz rauben wollen. Und wir widerstehen dieser Lüge und sagen, das ist nicht die Lehre des Herrn. Dieses Gebet ist extrem wichtig. Und wie ich schon sagte, es beschreibt unser Gebetsleben, es beschreibt, was wir tun, wenn wir Gott suchen. Und es beginnt mit diesem wunderbaren Wort Vater. Vater. Der erste Teil unserer Gemeinschaft mit Gott ist einfach uns zu vergewissern, uns bewusst zu machen, wer er ist, dass er unser Vater ist. Dass er uns lieb hat, dass er Verlangen nach uns hat, dass er sich nach uns sehnt, dass er es schätzt, dass es ihm etwas bedeutet, wenn wir ihm Zeit geben und auf ihn schauen und uns ihm hingeben, ihn erleben wollen. Es bedeutet ihm etwas. Und es ist so wichtig, dass wir ein Herz bekommen, das das glauben kann. Es bedeutet Gott etwas, ob ich komme, ob ich meine Hände hebe, ob ich sage, ich liebe dich und ob ich ihn ehre. Es bedeutet ihm etwas. Gottes Gegenwart kommt durch Glauben. Wir müssen glauben, dass wir ihm begegnen dürfen. Wir müssen glauben, dass wir ihm wichtig sind. Wir müssen glauben, dass er ein Belohner ist derer, die ihn suchen. Wenn wir das nicht glauben, wird unser Gebetsleben sehr schnell vertrocknen und verkümmern. Und zu einer frommen Routine werden. Und das ist das Gegenteil von dem, wozu wir eingeladen sind, zu einer richtigen, lebendigen Beziehung mit ihm. So, wir beten den Vater an. Wir erklären aufgrund des Wortes, wer er ist, wie er ist, wie er über uns fühlt, wie er uns sieht. Wir baden in dieser Wahrheit. Wir sind ihm wichtig. Wir sind wertvoll. Gott sagt, wir sind wertvoll. Du kannst kein freies, frohes, ermutigtes Christenleben führen, ohne zu glauben, dass Gott dich für wertvoll achtet. Das ist die Grundlage unserer Beziehung. Wir sind ihm wichtig. Nicht, weil wir was Besonderes sind, sondern weil er der Vater ist. Weil er ein Vaterherz hat, das ausgeht nach uns und sich danach sehnt, uns zu umarmen, uns Gutes zu tun, uns zu stärken, uns zu ermutigen, uns aufzubauen, uns zu trösten. Seine Sehnsucht geht danach. Er hat das Herz eines Vaters. Und sein Verlangen ist, dass wir diese Berührung seiner Vaterliebe, diese Umarmung wirklich erleben und genießen. Das ist sein Verlangen, seine Sehnsucht. Nicht nur theoretisch glauben, ja, Gott liebt alle Menschen, ja, sondern ich bin gemeint, er meint mich und ich bin ihm wichtig. Und er schaut auf mich. Er schaut auf mich mit Erwartung, wo er mir Gutes tun kann, wo er mich segnen kann, wo er mir helfen kann, wo er mir beistehen kann. Er ist ein Gott, der nahe ist, der nicht weit weg ist, sondern der nahe ist. Und während wir im Gebet ihn anbeten mit Worten der Schrift über seine Vaterschaft, kommt der Heilige Geist und öffnet uns die Augen und lässt uns das immer mehr glauben und darum auch immer mehr erleben, dass wir wirklich einen wunderbaren Vater haben, der tröstet, der uns kennt, der uns alles sein will, der unser Freund sein will, unser Beschützer sein will, unser Erzieher. Halleluja. Der Vater ist so wunderbar. Und wir sollen zunehmen in dieser Erfahrung der Vaterliebe. Paulus sagt, wir sind geschaffen, um Gott zu suchen und tastend zu fühlen. Wir sollen ihn erleben. Es reicht ihm nicht aus, dass wir nur Lieder singen. Es soll etwas in unserem Herzen passieren. Er will, dass ich seine Liebe spüre. Das hat nichts damit zu tun, dass wir gefühlsabhängig werden, dass wir gesüchtig werden nach Gefühlen. Wir suchen nicht Gefühle, wir suchen ihn. Er will, dass wir seine Liebe erleben. Und weil er das will, deswegen wollen wir das auch. Wir suchen nicht etwas, was er nicht bereit ist zu geben, sondern wir wollen hineinkommen in tiefere Erfahrungen der Liebe Gottes, weil nur die Liebe Gottes kann in uns etwas wirken. Sie kann uns frei machen von Minderwertigkeit, von Ablehnung. Und das ist so weit verbreitet unter Gläubigen, diese Ablehnung und diese Angst vor Ablehnung. Aber durch die Liebe des Vaters kommen wir zur Ruhe. Durch die Liebe des Vaters kommen wir in die Freiheit, kommen wir in die Geborgenheit. Und wir können das genießen, dass er wirklich unser Gott ist. Durch den Heiligen Geist erleben wir das. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Ohne eine Hingabe, eine Beziehung, eine Freundschaft und eine Wertschätzung des Heiligen Geistes werden wir nicht wachsen und hineinkommen in diese tieferen Dimensionen der Gegenwart Gottes. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist kommt immer da, wo wir das Wort ehren. Wo wir das Wort höher stellen als unsere Gedanken und unsere Gefühle und wo wir aufgrund des Wortes handeln. Und wenn Gott sagt, ich soll meine Hände heben, dann hebe ich meine Hände. Ich sehe auf zu ihm, ich erwarte, dass der Heilige Geist meine Augen des Herzens auftut, um ihn zu erleben. Und je mehr wir uns öffnen und je mehr wir da hineinkommen, diesen Strom der Liebe Gottes, einfach wird unsere Seele, wie das der Psalmist so viele Male sagt, gesättigt. Unsere Seele wird gesättigt in ihm. Und das ist der beste Schutz, den wir haben können gegen die verführerischen Angebote, die die Welt uns anbietet, mit der sie uns wegziehen will. Wenn wir das Original haben, die wirkliche Ruhe Gottes, die Sättigung, die Geborgenheit, die Erfüllung in ihm, ist es so viel leichter, diese lügenhaften Angebote der Welt zu durchschauen und zu sagen, ich weiß, das sieht lecker aus, aber es wird mich zerstören und deswegen sage ich nein. Deswegen sage ich nein, weil ich mich bewahren will, weil ich weiß, diese verführerischen Dinge dort, diese betrügerischen Lüste werden mich unfähig machen, mehr von Gott zu erleben. Die werden meinen Hunger nach Gott töten. Die werden mich wegziehen aus dieser Beziehung mit ihm. Und deswegen sage ich nein, nicht weil ich gesetzlich bin oder sonst irgendwie komisch bin oder weil ich in einer religiösen Weise mich absondere, sondern ich möchte diese Beziehung bewahren. Ich möchte mein Herz bewahren. Und ich will nicht, dass mein Herz weggezogen wird zu den nichtigen Dingen, die da sehr glitzernd und sehr glamourös und vielversprechend daherkommen. Durch das Wort Gottes weiß ich, das ist alles Lüge. Hinter dieser Fassade ist ein großer Betrug und eine Leere und ein Schmerz und ein Verlust der Gegenwart Gottes. Durch das Wort, durch den Heiligen Geist weiß ich das. Und da ist genügend Raum und Zeit und Freiheit, Nein zu sagen, bevor ich einfach blindlings in diese Dinge hineinfalle. Weil ich diese Beziehung mit Gott pflege und weil ich nicht erlauben will, dass irgendetwas mich rauszieht und wegzieht. Und so machen wir Raum für ihn, Tag für Tag, dass er in uns arbeiten kann und uns stark machen kann und uns prägen kann. Und das heißt, dass wir immer tiefer in Übereinstimmung mit ihm kommen. Dass wir immer mehr das wollen, was er will. Dass wir immer mehr mit seinen Werten von Reinheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit übereinstimmen. Und gleichzeitig immer mehr die Dinge dieser Welt, den Stolz und die Augenlust und diese Unabhängigkeit und diese falschen Versprechungen immer mehr durchschauen und verachten und uns fernhalten von diesen Dingen. Weil Gott in uns wirkt, er wirkt in uns das Wollen und Vollbringen. Deswegen suchen wir ihn, deswegen geben wir ihm unser Herz jeden Tag, deswegen erlauben wir, dass der Heilige Geist kommt und seine Gedanken, die heiligen Gedanken Gottes auf unser Herz schreibt und unser Herz prägt. Und in immer tiefere Übereinstimmung mit ihm bringt. Das ist, worum es geht. Darum suchen wir ihn. Darum haben wir Gemeinschaft mit ihm. Und da beginnt alles. Unser ganzer geistliches, unser Leben, unser Dienst für den Herrn beginnt in der Begegnung mit ihm. Und er weckt neue Wünsche, neue Lüste in uns. Und deswegen folgerichtig geht es weiter von Vater, was ist dann das nächste? Geheiligt werde dein Name. Wir werden Sohn, weil wir den Vater erleben. Und wir bekommen die Gesinnung des Sohnes Gottes immer mehr. Was ist die Gesinnung Jesu? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist die Gesinnung Jesu und in die sollen wir hineinwachsen. Die Berührung der Liebe Gottes führt immer zu einem größeren Verlangen nach Reinheit, nach Heiligkeit, nach Hingabe, nach Gehorsam. Sonst ist es ein religiöser Betrug und es ist verkehrt. Wenn die Erfahrung der Vaterschaft Gottes nicht zu einem tieferen Maß von Heiligkeit führt, ist es ein Irrweg. Es ist ein Gefühlstrip. Aber hat nichts mit biblischen Realitäten zu tun. Weil wir geliebt sind, weil wir erkennen, wie wunderbar er ist, beginnen wir zu schätzen dieses Vorrecht, das wir bekommen haben. Wir dürfen jetzt zu seiner Ehre leben, nachdem wir so lange für die falsche Ehre des Teufels gelebt haben. Wir dürfen jetzt Gott verherrlichen, wir dürfen ihn erfreuen, wir dürfen für ihn leben. Wir dürfen ein Leben führen, das das Wohlgefallen Gottes auf uns zieht. Was für ein Privileg. Wir dürfen endlich das Richtige tun, nachdem wir so lange den größten Blödsinn gemacht haben. Endlich dürfen wir, nicht wir müssen, wir wollen. Wir wollen, weil wir seine Freundlichkeit erleben. Die Güte Gottes leitet uns zur Umkehr. So der Heilige Geist durch das Wort Gottes, das wir empfangen, das wir annehmen, das wir uns zu eigen machen. Der Heilige Geist wirkt in uns neue Wünsche, neue Gelüste. Um das geht es. Und da wächst dieser Wunsch, wir wollen ein Leben führen, das Gott ehrt. Das bedeutet, geheiligt werde dein Name. Ein Leben führen, das Gott Ehre bringt, das ihn nicht beleidigt, sondern das ihm Ruhm und Ehre bringt, das dokumentiert, er ist gut und er hat uns befreit zu einem wunderbaren Lebensstil. In seiner Kraft, in seiner Weisheit. Und dann geht es von da weiter. Dann ist es nicht nur unser Leben, sondern weil wir Gott kennenlernen, weil wir ihn lieben, weil wir uns eins machen mit seinen Zielen. Deswegen wollen wir, dass seine Herrschaft auf diese Erde kommt, auf die Menschheit. Es geht nicht nur um uns, sondern es geht um ihn. Und darum beten wir, dein Reich komme. Wir beten, das Reich Gottes soll kommen. Was ist das Reich Gottes? In meiner Elberfelder Bibel, immer wenn Reich Gottes ist, ist die Fußnote die Königsherrschaft Gottes. Im Psalm 2, der Vater sagt, als die Könige und Fürsten sich versammeln und in diese Rebellion immer mehr sich vereinigen gegen den Herrn, gegen den Gesalbten, er sagt, ich habe meinen König eingesetzt. Der Vater rühmt sich über diese Tatsache, er hat seinen Sohn eingesetzt und in Kürze wird die ganze Welt sehen, dass er der rechtmäßige und gerechte König und Herrscher ist über der gesamten Menschheit, die endzeitlichen irdischen Gerichte überlebt hat. Er ist der König und er soll regieren und er muss regieren. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann verstehen wir, das Reich Gottes ist da, es ist im Kommen, aber es ist noch nicht in der Fülle da und es ist noch nicht abgeschlossen. Die ganze Fülle des Reiches Gottes kommt erst dann, wenn König Jesus auf diesen Planeten kommt und nimmt seinen Platz ein in Jerusalem und wird von dort die Menschheit regieren. Und die Völker werden kommen und sagen, lass uns hingehen zum Berg des Herrn und lass uns lernen von ihm. Lass uns Weisung holen, weil von dort kommt Weisung. Und er bringt das Recht zu den Nationen. Das ist das Endziel. Und der Heilige Geist möchte, dass den Gläubigen klar ist, die Aufgabe der Gläubigen, die Aufgabe der Gemeinde ist, den König zurückzubringen. Nicht ein bisschen zu evangelisieren und ein bisschen zu arbeiten, dass die Gemeinde von 50 auf 100 wächst. Wir haben ein viel größeres Ziel. Wir wollen den König sehen, dass er zurückkommt. Und nur wir als Kinder Gottes sind in der Lage, ihm Bahn zu machen. Die UNO wird es nicht tun. Frau Merkel wird es auch nicht tun. Die haben kein Interesse daran, dass König Jesus kommt, weil sie genau wissen, wenn König Jesus seinen Platz einnimmt, alle die antigöttlichen Regierungen dieser Welt werden gestürzt werden in einem Augenblick und ersetzt werden. Nicht per Volksentscheid, sondern weil Gott es so beschlossen hat. Er hat seinen König eingesetzt und der Tag wird kommen, wo eine laute Stimme im Himmel spricht, du hast deine Herrschaft angetreten. Hast deine Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten. Dieser Tag wird wirklich kommen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre und Jahrzehnte es noch dauern wird, aber ich weiß, wir sind heute dichter dran als gestern. Und ich weiß, dass wir den Auftrag haben, dafür zu kämpfen. Und es spielt keine Rolle, ob du die Hoffnung hast, in deinen Lebzeiten hier auf Erde wirst du das erleben und nicht. Das spielt keine Rolle. Aber wir bringen das Reich Gottes voran. Und dann übergeben wir das, was wir erobert haben und das an geistlichen Schätzen, was wir geborgen haben und was sozusagen etabliert worden ist. Das geben wir weiter an die nächste Generation. Und sie wird das Ding vollenden. Und wenn sie nicht, dann die nächste. Wir dürfen nicht sagen, ja, wenn ich das nicht mehr erleben kann, dann lohnt es sich nicht dafür zu kämpfen. Es lohnt sich dafür zu kämpfen, weil es der Wille Gottes ist. So wir beten um das Kommen, um die Vollendung des Reiches Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Dein Reich komme. Das Reich Gottes kommt mit Gebet. Das sagt sich so einfach. Aber doch gibt es einen riesigen Trend, auch in unserem Land, dass Leute glauben, das Reich Gottes kommt durch Organisation. Und es kommt durch machbare, menschlich machbare Aktionen. Und es kommt durch Dinge oder Events und Großveranstaltungen. Das Reich Gottes kommt nur auf eine Art und Weise, durch Gebet. Und wir müssen diesen Glauben bekommen vom Heiligen Geist. Wenn wir beten sollen, dein Reich komme, dann bedeutet es, dass es ein Gebet ist nach dem Willen Gottes. Und dann bedeutet es, dass das ein Gebet ist, das erhört wird, das Sinn macht, das nicht umsonst ist, das nicht sinnlos ist. Wir beten um das kommende Reich und dieses Gebet wird erhört werden. Jedes Gebet trägt dazu bei. Jedes Gebet schafft ein bisschen mehr Raum für Gott auf diesem Planeten. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde und die Gemeinde muss da in diese Identität hineinkommen, wie der Herr sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein für die Nation. Und die Gemeinde ist im Begriff, eine gewaltige Transformation zu erleben. Unser Verständnis, wer sind wir, wofür sind wir da, was sollen wir überhaupt machen, wird sich radikal verändern. Weil der Heilige Geist Licht gibt und wir verstehen, es geht um viel, viel mehr als schöne Versammlungen zu haben. Wir sind in einem Kampf. Wir bringen das Reich Gottes vorwärts. Und das Reich Gottes kann nur dann kommen, kann nur dann Raum gewinnen und sich ausbreiten, wenn das Reich der Finsternis zurückgedrängt wird. Weil an der Stelle des Reiches der Finsternis kommt das Reich Gottes, nicht irgendwo anders, es kommt hier. Das heißt, Jesus kommt und der Teufel muss gehen. Jesus kommt und der Teufel muss gehen. Es wird nicht eine Teilung geben, wie früher kommunistisch, kapitalistisch, so ihr habt den Teil, ihr habt den Teil. Jesus wird die ganze Welt regieren und da ist nicht eine Stadt, da ist nicht ein Fleck, da ist nicht eine Insel, die noch weiter unter der Herrschaft des Teufels sein wird. Er wird gebunden werden, er muss verschwinden von diesem Planeten. Und dann wird die Menschheit über 1000 Jahre sehen, was für ein Segen es ist, wenn Gott regiert. Was für eine Ordnung, was für ein Frieden, was für ein Wohlstand. Aber nicht Wohlstand gegründet auf ich, meiner, mir, mich, sondern Wohlstand gegründet auf Dienen, auf Segnen. So, das ist der Plan. Und Gott möchte durch den Heiligen Geist, dass du dein Leben findest in diesem Plan. Und dass du sagst, dafür lebe ich, für diesen Plan arbeite ich. Und wenn ich hier zu Ende gearbeitet habe, dann werde ich als Heiliger im Himmel, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, von dort meinen Platz einnehmen und weiterarbeiten. Dieser Plan muss und er wird erfüllt werden. König Jesus wird kommen als Friedefürst und er wird regieren und er wird das Recht aufrichten auf Erden. Das ist ein realer Tag, an dem diese Stimme geschieht im Himmel, dass jetzt aller Schmerz und alle Tränen und alles Geschrei zu Ende ist. Ein realer Tag, wo diese Stimme erschallen wird und sagen wird, das Leid der Menschheit ist zu Ende. Keine Kriege, keine Unterdrückung, kein Missbrauch, keine Gewalt, keine hässlichen Dinge mehr, keine Manipulation, keine Ausbeutung. All das wird zu Ende kommen, weil das alles Merkmale und Elemente des Reiches der Finsternis sind. Und wenn das Reich Gottes kommt, kommt ein Reich des Friedens, ein Reich der Gerechtigkeit. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Gerechtigkeit sich nicht ausbreitet, wird es niemals Frieden geben. Wenn Frieden sich nicht ausbreitet, wird es niemals echte, tiefe und bleibende Freude am Herrn geben können. Das ist Gottes Programm und wir sind gerufen, dort einfach unseren Platz einzunehmen. Und heute an diesem Tag möchte ich diesen Teil von Gebet betonen, diesen Kampf um das Reich Gottes, diesen Diese Hingabe, einfach, ich will Teil sein in der Armee Gottes und ich will dafür arbeiten und kämpfen, dass das Reich Gottes kommt. Es kommt durch Gebet auf keine andere Art und Weise. Es gibt nichts, was das ersetzen kann, überhaupt nichts. Und wir müssen verstehen, was das Wort Gottes über diese Art von Kooperation mit Gott zu sagen hat. Gebet ist Kooperation mit Gott. Viele denken, Gebet ist eine religiöse Übung für Leute, die nichts Besseres mit ihrem Leben zu tun haben. Oder Gebet ist, Herr, ich möchte gerne und ich will und mach du doch bitte, dass ich das und das bekomme. Das ist nicht Gebet. Gebet ist, wir machen uns eins mit dem Willen Gottes und wir beten, dass Gott tun soll, was er vorher beschlossen hat, was er tun will. Das ist Gebet. Gebet ist, dass wir herausfinden, was der Wille Gottes ist und wir bitten Gott zu tun, was er schon zuvor beschlossen hat, was er tun wird. Das ist Gebet. Und das kann nur Sinn machen, wenn du keine religiöse, verkehrte Vorstellung von der Allmacht Gottes hast. Viele Leute denken, ja, Gott ist allmächtig, der kann machen, was er will, ja, dann wofür braucht er mich? Wenn er allmächtig ist, wenn er machen kann, was er will, ja, dann soll er es doch bitte schön machen. Da warten wir schon lange drauf. Auf diesem Planeten, ist vielleicht ein Schock für den einen oder anderen, ist Gott nicht allmächtig. Im Himmel regiert er und der Wille Gottes geschieht zu 100% im Himmel. Und als jemand versucht hat, dort dem Willen Gottes zu widerstehen, wurde die Sache schnell geklärt und er und seine ganze Anhängerschaft, ein Drittel der Engel, wurden rausgeworfen. Und nach diesem Tag der Rebellion war wieder Ruhe und ist Ruhe und bleibt Ruhe. Der Wille Gottes geschieht im Himmel, aber nicht auf der Erde. Die Bibel sagt, der Teufel, Satan, ist der Gott dieser Welt. Das ist, was die Bibel sagt. Und bedenke, das sagt Paulus, 20, 30 Jahre nach Ostern, nachdem Christus am Kreuz gestorben ist, als Lamm Gottes unsere Sünde genommen hat und den Teufel und die Mächte der Finsternis besiegt hat. Es ist ein besiegter Teufel und alle seine Aktivitäten sind illegal. Aber das Kreuz bedeutet nicht, der Teufel hat aufgehört zu wirken. Der Sieg Jesu am Kreuz bedeutet nicht, dass der Teufel jetzt in Rente gegangen ist. Er ist immer noch da und er wird hier sein, bis er verjagt wird von diesem Planeten und in Ketten gelegt wird für 1000 Jahre. So lange ist er hier und er regiert diese Welt zusammen mit seinen untergebenen Hilfs-Sheriffs, ja, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, sagt die Bibel. Die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Da ist ein System, ein Netz von dämonischen Strukturen. Davon redet die Bibel. Und die Aufgabe der Gläubigen ist, gegen diese Mächte vorzugehen und sie zu überwinden und sie zu besiegen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und Paulus macht es so klar, wir haben gegen diese Geister zu kämpfen. Nachdem Jesus am Kreuz alles vollbracht hat, haben wir den Auftrag, den Sieg Jesu jetzt zu vollstrecken, auszuführen. Das ist wie ein Richterspruch, ein Erlass ergeht. Und dann geht die Polizei hin und setzt das um. Die setzt um, was vorher beschlossen wurde. Und das ist unsere Aufgabe. Und in diesem Kampf sind wir. Und Gott braucht uns. Es gibt Dinge auf dieser Erde, die kann der Herr nicht ohne uns tun. Er sucht Menschen, die sich ihm hingeben und die bereit sind, mit ihm zu kooperieren. Denk einmal an diese Stelle in Hesekiel 22, Vers 30. Ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer bauen und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit es nicht zugrunde gehe. aber ich fand keinen. Viele Fromme zu der Zeit, aber kein einziger war bereit, diesen Platz einzunehmen und in den Riss zu treten. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie im Feuer meines Grimms auf und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht der Herr. Um Gericht zu bringen, braucht der Herr niemanden. Aber unter einem sündigen Volk Gnade zu bringen und eine Heimsuchung Gottes herbeizuführen, braucht es Beter, braucht es Partner, braucht es Menschen, die mit Gott kooperieren, die verstehen. Er braucht Menschen, die ihm helfen, die ihm die Tür aufzunehmen. Das hängt mit dem ganzen Verständnis zusammen, das uns die Bibel gibt, über die rechtlichen Zusammenhänge. Gott hat Adam diese Erde gegeben, hat sie ihm gegeben. Und durch den Sündenfall, durch die Rebellion gegen Gottes Ordnungen und indem der Mensch gewählt hat, statt auf Gott zu hören, auf den Teufel gehört hat, wurde Satan Gott dieser Welt. Und jetzt kann Gott nicht einfach kommen und sagen, das gefällt mir nicht, was der Teufel hier tut und das ist so schlimm und das bringt so viel Leid und so Zerstörung und erwischt einfach den Teufel von diesem Planeten. Das geht nicht, weil Gott ein Gott des Rechts ist. Die Frage in der geistlichen Welt ist nicht, wer ist stärker, Gott oder Teufel. Es geht nicht um das. Wenn es um das ginge, Gott hätte längst das Problem erledigt. Aber Gott muss eine Lösung finden, die auf Rechtsbasis funktioniert. Und deswegen müssen Nachfahren Adams, die unter der Herrschaft des Teufels waren und dort herausgenommen worden sind, die müssen jetzt eine neue Partnerschaft mit Gott beginnen. Und sie können Raum machen, sie können die Tür aufmachen, für Gott zu kommen und zu wirken. Das ist Gebet. Gebet macht die Tür auf, für Gott zu wirken. Und er wartet auf uns. Nicht wir warten auf ihn. Wir denken immer, ja, wann geht es endlich los? Seit Jahrzehnten wird uns die große Erweckung versprochen. Und wann geht es denn endlich los? Und wir warten auf Gott. Nein, nicht wir warten auf Gott. Er wartet, dass wir unseren Platz einnehmen. Er wartet, dass wir verstehen, was unser Auftrag ist und was auch unsere Ausstattung ist, wozu er uns auch befähigt hat. So lass uns das ganz klar sehen im Worte Gottes. Wir haben einen Auftrag gegen diese satanischen Strukturen, die Gläubige und Ungläubige berauben und gefangen halten. Wir haben den Auftrag, gegen sie vorzugehen. Wir haben zu kämpfen. Seit 20 Jahren reise ich durch unser Land. Ich habe viele Gemeinden gesehen, baptistische, charismatische, pfingstliche, sogar bei den Jesus Freaks wurde ich mal eingeladen, Brüder, ich habe vieles gesehen. Aber in diesen 20 Jahren habe ich fast keine Gemeinde gesehen, die wirklich glaubt, wir haben den Auftrag, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Es war in ihrem Gemeindeleben, in ihrer Verkündigung, in ihren Gebeten, in der Art, wie sie sich benommen haben, nicht zu erkennen, dass sie das wirklich glauben und diese Herausforderung angenommen haben. Wir sind mit vielem beschäftigt, viel zu beschäftigt, aber nicht mit dem, wozu wir wirklich gerufen sind. Wir planen, wir organisieren, wir denken uns alle möglichen schönen Events aus. Aber wann kommen wir endlich einmal dazu, dass wir unseren Platz einnehmen in der Armee Gottes und sagen, hier bin ich und ich gebe mich dir und der Heilige Geist darf durch mich gottgegebene, gottinspirierte Gebete sprechen, die das Land verändern, die die geistliche Landschaft prägen. Das ist, was wir brauchen. Und wenn du schon ein bisschen älter als Christ bist, als nur ein, zwei Jahre, dann weißt du, dass das Niveau, das Maß an Gottesfurcht, das Maß an Demut, das Maß an Bereitschaft zu dienen, heute wesentlich niedriger ist als vor 30, 40 Jahren. Wesentlich niedriger ist. Schau dir die Zahlen an von Ehescheidungen und all den Skandalen und all den Dingen und Pastoren, die mit Sekretärinnen und Lobpreisleiterinnen durchbrennen und all diese Dinge. Wir sind heute weiter weg von Gott als vor Jahrzehnten. Wir sind nicht im Vormarsch, wir sind im Rückzug. Wir sind nicht im Aufbau, wir sind im Abbau begriffen. Und irgendwer muss einmal sagen, es ist genug. Wir haben genug Skandale gehabt. Wir haben genug Missbrauchgeschichten gehabt. Wir haben genug Unreinheit gehabt. Wir haben genug von all diesen menschlichen Ideen und Plänen und Lehren. Wir wollen jetzt das Echte. Wir wollen das Wahre. Wir wollen das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Wir wollen, dass Jesus wirklich geehrt und verherrlicht wird durch ein Volk für seinen Namen. Und diese Wende wird nur geschehen im Gebet. Entweder wir kämpfen und wir beten dafür. Und das ist nicht mal zwei extra Gebetsabende. Das ist ein Lebensstil, zu dem wir uns gerufen fühlen und in dem wir wachsen und zunehmen und der Heilige Geist uns dort hineinbringt. Ja, entweder wir geben uns dahin und es wird hier und dort und dort und dort Aufbrüche geben und wieder neu wird etwas entstehen, was Gottes Namen wirklich Ehre macht. Oder es wird noch weiter bergab gehen in diesem Land. Gott sucht Beter. Ich suchte nach einem Mann, der eine Mauer bauen könnte, der vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht zugrunde richte. Aus dieser ganzen Formulierung siehst du, Gott will nicht zugrunde richten, Gott will heilen, Gott will Wiederherstellung geben, Gott will Erneuerung geben, er will Gnade geben. Aber er braucht dazu Menschen und in dieser Situation nur einen einzigen. Und fand nicht einmal einen. Und so kam Plan B zustande. Das Feuer des Grimms Gottes wurde ausgegossen. Und ich fürchte, dass es heute auch wieder so ist. Wenn nicht Menschen aufstehen und beten für unser Land, wird auch Gericht kommen über unser Land. Verdient haben wir es längst. Verdient haben wir es seit langem. Aber Gott will immer noch Gnade geben. Und dazu müssen wir aufstehen und in eine Partnerschaft kommen mit Gott. Und wir müssen einen Lebensstil lernen, wo Gebetskampf normal ist. Wir haben zu kämpfen, sagt Paulus. Heute hören wir diese schönen Versprechungen von effortless spirituality. Müheloses geistliches Leben. Du musst gar nichts tun. Du musst nur ruhen in dem vollbrachten Werk am Kreuz. Du musst gar nichts tun. Es kommt alles von alleine. Paulus kannte solchen Quatsch nicht. Wenn er von seinem Leben spricht, von seinem Dienst, dann verwendet er Worte wie Mühe, Kämpfen, Ringen, Fasten, Wachen. Er wusste nichts von. Muss einfach nur ruhen in dem, was schon passiert ist. Es ist vollbracht. Und heute wird es an vielen Stellen so verstanden, wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, das bedeutet, wir haben nichts mehr zu tun. Was für ein Irrtum. Weil es vollbracht ist, haben wir eine Menge zu tun. Und wir müssen das, was Jesus getan hat, am Kreuz umsetzen und anwenden und ausüben und Raum machen für Gott. Und das heißt, den Widerstand des Feindes brechen und in die Offensive gehen. Wie damals für Israel, als sie aus der Knechtschaft herausgekommen waren unter Pharaos Knute. Sie hatten die Verheißung eines gelobten Landes. Da war ein Erbteil, das hat Gott für sie bereitgestellt. Das war da, das wartete darauf. Und sie freuten sich, nachdem die erste Generation versagt hat, dann die nächste Generation hat gesagt, okay, gehen wir rein. Und dann kamen sie an das Land und was war? Das Land war besetzt von Feinden. Um in das Erbteil zu kommen, mussten sie den Feind aus diesem Terrain herausdrängen. Sie mussten ihn überwinden. Nur weil es das Erbteil Gottes war, heißt es nicht, dass es irgendwie keine Mühe mehr ist und dass da keine Feinde sind und keine Widerstände sind. Und wir haben auch ein Erbteil. Und das ist besetzt vom Feind. Und wir müssen hinein und müssen ihn hinausdrängen. Und wir müssen das Land einnehmen. Wir brauchen diese kämpferische Gesinnung. Und wir müssen Jesus sehen, nicht nur als Friedefürst, sondern auch als Mann des Krieges. Er wird kommen und Krieg führen, sagt das Wort Gottes. Jesus ist ein Krieger. Das ist ein ganz anderer Aspekt von Jesus, das Lamm Gottes. Ja. Und beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Löwe und Lamm gehört zusammen. Und wenn wir gesund wachsen wollen, wir wollen zunehmen in Sanftmut und Demut und wir wollen zunehmen in Kühnheit und in Entschiedenheit und in einer kämpferischen Gesinnung. Wir wollen zunehmen. So der Löwe soll in uns aufstehen. Und weil das im Geist geschieht, wird die Lammesnatur darunter nicht leiden, sondern beides passt wunderbar zusammen. Jesus ist das Lamm Gottes, aber er ist der Löwe. Er ist auch der Löwe. Halleluja, Halleluja. 2. Korinther 10, 4 bis 5 redet von den Waffen, später werden wir uns das noch näher anschauen, aber es redet von den Waffen unseres Kampfes. Wir haben einen Kampf und für diesen Kampf haben wir Waffen. Die Waffen unseres Kampfes. Nicht wir ruhen in dem, was Jesus getan hat und mehr haben wir nicht zu tun. Sondern weil Jesus überwunden hat, haben wir jetzt die Möglichkeit, dem Feind entgegenzutreten und ihn zu verjagen. Ihm zu widerstehen und ihn zu verjagen. Von den Heiligen in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, heißt es, sie haben Satan überwunden. Sie haben Satan überwunden. Sie haben nicht geruht in dem, was Jesus getan hat. Sie selber haben den Teufel überwunden. Sie haben ihn überwunden. Durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, keine Rücksicht genommen auf ihre Gefühle, keine Rücksicht genommen auf, ja, wenn ich aber jetzt das tue, was das Wort sagt, dann gibt es Nachteile, dann komme ich vielleicht ins Gefängnis oder dann gibt es Probleme auf der Arbeit oder dann passiert mir dies oder passiert mir das. Das ist die Gesinnung Jesu. Jesu hat auch sein Leben nicht geliebt. Wenn der Vater gesagt hat, heile diesen Menschen, hat Jesus nicht gesagt, ja, aber Vater, guck in der zweiten Reihe, da sitzen alle die Pharisäer und die warten nur drauf, dass ich jetzt in ihren Augen einen Fehler tue. Also das ist keine gute Idee. Klar, der braucht Heilung. Aber lass uns das nach dem Gottesdienst heimlich machen, im Nebenraum. Aber Jesus war hingegeben und er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wenn der Vater sagt, der ist jetzt dran zu heilen, hat Jesus nicht argumentiert, hat gesagt, das könnte Schwierigkeiten geben. So diese Überlegung, ja, was wird das für Folgen haben? Diese Überlegung gibt es nicht mehr, wenn wir in diese Gesinnung kommen, das Leben nicht zu lieben, das eigene Leben nicht zu lieben. Das ist damit gemeint. Keine Rücksicht zu nehmen auf Vorlieben, auf eventuelle Nachteile oder auf Probleme und Konflikte. Jesus hat x Situationen in seinem Dienst gehabt, wo er Konflikte heraufbeschworen hat, die er mit Diplomatie hätte alle umschiffen können. Aber er hat getan und er hat gesagt, was der Vater ihm aufgetragen hat. Und ist geradewegs in die Konflikte hinein und hat sie alle glorreich bestanden. Diese Gesinnung will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Dass wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben. Das brauchen wir. Das haben wir weitestgehend noch nicht. Aber es ist in Reichweite und wir können uns danach ausstrecken und wir müssen erst mal sehen, was für ein herrliches Ziel des Glaubens ist es, Jesus mehr zu lieben als das eigene Leben. Wenn das für dich keine Schönheit ist, wenn das für dich nicht begehrenswert ist, du wirst dich nicht danach ausstrecken, du wirst dich danach beten und der Heilige Geist hat keine Gelegenheit, das in dir hervorzubringen. Der Heilige Geist tut nur das in dir, was du begehrst. Wenn du nicht eine solche Hingabe haben willst, Jesus mehr zu lieben als dein eigenes Leben, der Heilige Geist kann, aber er will, aber er kann es nicht in dir wirken. So, wir müssen diese Schönheit des ausgelieferten Lebens sehen, wo Jesus gesagt hat, es geht nicht darum, ob ich Probleme bekomme. Es geht nicht darum, ob es einfach ist. Es geht nicht darum, ob die Leute applaudieren, ob ich vielleicht irgendwie Prediger Nummer 1 in diesem Land werde. Es geht nicht um das. Sondern es geht darum, dass der Wille des Vaters getan wird. Um das geht es. Und diese Gesinnung will der Heilige Geist in uns hervorbringen. Ohne diese Gesinnung kann man nicht ein erfolgreicher Gebetskämpfer werden. Das ist völlig ausgeschlossen. So, sie haben Satan überwunden. durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Epheser Kapitel 6. Ich fange mal gleich bei 10 an, aber ich will dann auf die Betonung setzen, auf Vers 12. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die Listen des Teufels. Denn unser Kampf, da haben wir es wieder, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes auf, dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet oder besiegt und überwunden habt, könnte man auch übersetzen, nachdem ihr alles ausgerichtet habt, nachdem ihr alles besiegt habt, nachdem ihr alles überwunden habt, zu stehen vermögt. Also, wenn der Kampf zu Ende ist, dann stehen wir immer noch. Der Feind ist am Boden, aber wir stehen. Nicht mit letzter Kraft holen wir zum letzten Schlag aus. Der Feind taumelt, fällt zu Boden, aber wir sind auch völlig am Ende. Und am Schluss liegen beide am Boden. Nein, wir stehen noch. Wir stehen noch. Alles ausrichten, alles überwinden, das ist die normale Berufung der Gemeinde. Das sollen die Gläubigen sehen und anstreben. Wir werden später noch ein bisschen mehr auf das hin, aber jetzt einfach die Betonung eben, Vers 12. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und dann kommt kein Punkt, sondern gegen die Fürstentümer. Unser Kampf, der Kampf der Gemeinde Jesu, ist gegen Fürstentümer, gegen Gewalten, Weltbeherrscher dieser Finsternis. Das ist, was Paulus sagt. Wenn wir gegen die kämpfen sollen, dann bedeutet das, dass sie sind da. Macht das Sinn? Ist das logisch? Wenn wir gegen sie kämpfen sollen, dann heißt das, die gibt es wirklich. Die sind wirklich da. Und viele Gläubige sagen, Geister in der Himmelswelt, wo? Also ich habe noch keine gesehen. Ja, damit beweist du, wie blind du bist und wie wenig real das Wort Gottes in dir ist. Die geistliche Welt wird durch Glauben wahrgenommen. Und wenn du nicht glaubst, dass die geistliche Welt oder überhaupt die Welt sich so darstellt und verhält, wie Gott sagt, dass die Welt ist, du hast nie eine Chance, diese Dinge wahrzunehmen. Du wirst nie einen Dämon treffen, niemals. Weil du blind bist, weil du einfach geprägt bist von dem Sichtbaren. Aber wir haben Herzen. Wir haben Augen des Herzens und wir können geöffnete Augen des Herzens bekommen. Und wir können Dinge sehen, die man normalerweise nicht sehen kann. Und wir können die Aktivitäten des Feindes und seine Machenschaften sehr wohl sehen, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Herrn sind, mit seinem Wort, mit dem Heiligen Geist. So, das sind Mächte der Finsternis. Die sind da und gegen die müssen wir kämpfen. Das ist gar nicht Befreiungsdienst hier. Menschen haben einen unreinen Geist oder werden von irgendwas gezwungen oder Süchte oder Abhängige. Das ist die unterste, kleinste Ebene von Satans Reich. Das sind Dämonen, die sind wie Hunde, das ist nichts. Aber es gibt Mächte, die sind viel, viel einflussreicher, mächtiger. Und sie würden niemals in Menschen sein. Sie sind über Menschen, sie sind über Organisationen, sie sind über Staaten. Und ich glaube auch, dass sie über Gemeinden sind und dass sie dort einen Auftrag haben und dass sie dort zu wirken haben. Sagt, wo ist das in der Bibel? Nun, dann liest einmal Daniel 10. Daniel hat gebetet und hat gefastet. Und dann nach 21 Tagen kam der Engel des Herrn. Und was berichtet dieser Engel? An dem Tag, da du anfingst zu beten, wurde ich gesandt, um deiner Worte willen. Überleg einmal das, Daniel konnte beten und wegen seiner Worte schickt Gott einen mächtigen Engel los. der hatte Macht bei Gott. Wegen seiner Worte wurde der Engel losgeschickt. Hätte Daniel nicht gebetet, wäre der Engel nie losgeschickt gewesen. Wegen der Worte von Daniel, wegen eines Beters, eines normalen Menschen wie du und ich, wurde etwas in der Himmelswelt arrangiert. Es beginnt auf der Erde und dann kommt Aktion im Himmel. Der Himmel wartet auf die Erde. Nicht umgekehrt. Es beginnt hier. Und dann sagt dieser Engel, er wollte kommen und der Fürst von Persien hat ihm widerstanden. Wenn ein Fürst von Persien dem Engel Gottes widersteht, dann wissen wir, das kann kein Mensch gewesen sein. Menschen können keinen Engel widerstehen, das ist unmöglich. So, das war eine geistliche Macht. Das war einer von diesen Weltbeherrschern der Finsternis. Und Daniel gehörte, lebte in diesem Reich. Und er war unter dieser Macht. Und der Engel wollte kommen und der Engel erlebte den Widerstand von diesem Fürst von Persien. Und dann sagt er, und wenn ich zurückgehe, dann kommt ein neuer Kampf. Ein Kampf gegen wen? Wer kommt danach? Hey, Geschichte aufgepasst, was kam nach dem Weltreich der Perser? Da kamen die Griechen. Was kam nach den Griechen? Die Römer. Wenn das Weltreich Persien eine dämonische Macht über sich hatte, das Nachfolgereich Griechenland eine dämonische Macht über sich hatte, ist es dann nicht sinnvoll und vernünftig anzunehmen, dass auch Rom eine solche Macht über sich hatte? Und wenn Rom eine solche Macht über sich hatte, was ist dann heute mit Deutschland und mit England und mit USA? Das sind geisterfreie Regionen oder was? Die sind alle in Rente gegangen, das war nur damals so, in biblischen Zeiten oder wie? Hallo, diese Mächte sind da. Und sie wirken und sie haben Strategien und sie haben Pläne. Und die Gemeinde ist die einzige Gruppierung von Menschen, die imstande ist, gegen diese Mächte etwas zu unternehmen. Niemand sonst kann etwas gegen diese Mächte tun. Alleine schon deswegen, weil sie gar nicht glauben, dass sie da sind. Schon alleine von daher sind sie disqualifiziert. Aber selbst wenn sie glauben würden, die sind da, haben sie keinerlei Vollmacht. Und sie haben keinerlei Verständnis, wie diese Kräfte funktionieren und wie man ihnen entgegentreten kann und wie man sie ausschalten kann. Sie haben keinerlei Verständnis dafür. So wir als Gläubige, die wir sagen, Bibel, das beschreibt die Welt, wie sie wirklich ist. Wir sind die Einzigen auf diesem Planeten, die überhaupt imstande sind, etwas zu tun gegen diese Mächte der Finsternis. Das müssen wir begreifen. Und deswegen ist das unsere Aufgabe. Und unser christlicher Dienst kann sich nicht darin erschöpfen, dass wir E-Mails mit Petitionen herumschreiben. Das ist die neueste Form irgendwie von geistlichem Engagement. Man schickt E-Mails rum, unterschreibt mal die Petition, unterschreibt die Petition und die Petition. Hallo, wir können an die Wurzel der Probleme gehen. Wir können etwas anderes tun, als Petitionen oder Protestmärsche zu machen oder irgendetwas, wobei ich das niemandem irgendwie nachtrage oder kritisieren möchte, wenn jemand meint, er soll an einer Demonstration teilnehmen. Aber warum nicht einmal eine Demonstration vor der Himmelswelt? Warum nicht einmal sagen, wir machen einen Stopp gegen diesen Geist, der diesen Genderwahn hier durch das Land treibt? Wir haben Autorität und wir können dämonischen Wahnsinn stoppen. So, wir haben diesen Auftrag und diese Mächte sind da und wir sollen gegen sie vorgehen. Und wie hat Daniel den Sieg errungen? Durch beharrliches Gebet. Beharrliches Gebet. Am 21. Tag kam der Engel. Die Schrift sagt es nicht, aber meine Vermutung ist, wenn er nach 20 Tagen abgebrochen hätte und hätte gesagt, du, ich bete jetzt 20 Tage, ich faste und nichts passiert, keine Antwort, der Engel wäre nicht durchgekommen. Das ist meine Vermutung. Die Schrift sagt es nicht, aber es liegt für mich einfach nahe. Die Möglichkeit des Engels durchzudringen lag in der Beharrlichkeit des Beters. In seiner Beharrlichkeit lag diese Möglichkeit. Okay, so wenn diese Mächte da sind und wir sie gegen sie kämpfen sollen, dann ist es nur logisch, dass wir uns informieren, ja, was machen die denn so? Wie ist denn ihre Strategie? Paulus sagt, 2. Korinther 2, Vers 11, die Gedanken, seine Gedanken, die Gedanken des Teufels sind uns nicht unbekannt. Aufgrund des Wortes Gottes wissen wir, was diese Mächte tun, wie sie operieren, was sie für Ziele haben, worum es geht. Wir wissen, was sie vorhaben. Wir können wissen. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Hier ist die Grundabsicht des Feindes mit seinen Helfershelfern. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Er ist der Räuber. Er raubt Dinge. Ja. So hier einige Worte, die das Wirken der Mächte der Finsternis auch im Leben eines Gläubigen beschreiben. Was tun diese Mächte der Finsternis gegen die Gemeinde, gegen die Gläubigen? Sie lähmen. Sie bringen eine Atmosphäre der Schwere, der Lähmung, der Lustlosigkeit. Das ist ja alles so schwer. Ich glaube, ich gebe auf. Das, oh nee, also nur der Gedanke, aufzustehen und zu kämpfen. Oh nee, also das reißt mich so runter. Das ist so frustrierend, das ist so schwer. Also das ist, was die Mächte tun. Sie operieren auf der Ebene von Lüge. Manche Gläubige werden sogar belogen in den simpelsten Dingen. Ja? Der Lobpreis sagt, komm, lass uns die Hände aufheben. Oh nee, ich habe so eine schwere Woche gehabt. Ich habe so hart gearbeitet. Meine Hände sind wie Blei. Das sind Bleigewichte. Ich kann meine Hände nicht hoch. Außerdem, Gott sieht ja auch mein Herz an. Und innerlich hebe ich die Hände. Das Wort sagt, heb deine Hände. Und nicht stell dir innerlich vor, dass du deine Hände hebst. So lass uns doch tun, was das Wort sagt. Heb die Hände auf im Heiligtum. An allen Orten heilige Hände aufheben. Vielen Gläubigen ist es ungemütlich, in der Versammlung die Hände aufzuheben, weil sie das nie zu Hause tun. Aber ist dein Zuhause ein heiliger Ort? Ja. An allen Orten sollst du deine Hände aufheben. Also tu es. Es ist ein Opfer, die Bibel sagt, es ist ein Opfer für Gott, wir tun es für ihn. Und wir glauben nicht diesen Lügen, dass da unüberwindbare Bleigewichte an unseren Armen hängen und wir kriegen unsere Hände nicht hoch. Das ist dummes Zeug. So, sie lähmen, sie lenken ab. Die Mächte der Finsternis lenken ab, indem sie uns zutexten mit allen möglichen unwichtigen Dingen. Zu müllen mit Informationen, die kein Mensch braucht. Nur um uns zu beschäftigen und um uns irgendwie auf andere Gedanken zu bringen. Sie vernebeln, sie verwirren, Mächte der Finsternis verwirren, sie berauben. Wie viele Male habe ich diese schreckliche Erfahrung gemacht, dass Menschen bestimmte geistliche Zusammenhänge durchschaut haben, gerade in Missbrauchssituationen. Sie haben das voll verstanden, was hier passiert. Sie haben voll verstanden, was das Wort Gottes darüber sagt und wie gerechte Leiterschaft auszusehen hat und dass das wirklich Gott ein Greuel ist, was da passiert, an Manipulation und an Einschüchterung. Sie haben alles verstanden. Und auf einmal merken sie, wenn ich jetzt zu dem stehe, was ich verstanden habe, verliere ich meinen Job als Sekretärin oder als Lobpreisleiter oder als dies oder als das. Und sie machen einen kleinen Kompromiss Und am nächsten Tag haben sie alles vergessen. Sie wissen nicht mehr, was sie über Monate erlebt haben und gesehen haben, worunter sie und andere gelitten haben. Es ist wie ausgeknipst. Gott hat zu mir gesprochen, das ist meine Gemeinde. Das ist nicht die Frage. Gott hat gesprochen, ein Urteil über ungerechte Leiterschaft. Und es ist deine Verantwortung, den Platz einzunehmen und aufzustehen und den Mund aufzumachen und die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Das ist deine Aufgabe. Es ist nicht die Frage, ist das deine Gemeinde? Die klärt sich dann von alleine, wenn du deinen Mund aufmachst und erklärst, was der Wille Gottes ist und was nicht der Wille. Das werden dann andere für dich entscheiden. Ein Kompromiss und alles ist wie geraubt, es ist wie weg und man kann sich nicht mehr erinnern. Sogar wenn man E-Mails geschrieben hat, seine eigenen E-Mails lesen würde, man glaubt nicht mehr, dass man es selber verfasst hat. Es ist ein unglaublicher, ich habe das viele, viele Mal erlebt. Ich bin seit 20 Jahren in einer ganzen Reihe, ich habe es nicht gezählt, aber in vielen, vielen sicherlich mehr als 10, 12 Missbrauchssituationen engagiert gewesen als Helfer, als Berater, als Fluchthelfer und so weiter. Und ich habe diese Situation gesehen, wie Menschen der Wahrheit beraubt werden, wegen eines Kompromisses. Sie machen einen Kompromiss und sie verlieren ihre Klarheit. Und danach eiern sie rum und du denkst, meine Güte, was ist mit diesem Menschen passiert? Da war so viel Wahrheit, so viel Licht, so viel Klarheit. Und jetzt, sie rechtfertigen und entschuldigen das Böse. Sie stehen nicht mehr wirklich auf der Seite Gottes. Und das ist, was Mächte der Finsternis tun. Darum sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Wenn wir ihm Raum geben, dann kommt er und dann beraubt er. Und er verführt, die Mächte der Finsternis verführen. Was tun sie weiter? Sie bedrücken, sie klagen an, sie schüchtern ein. Einschüchterung ist eine mächtige Waffe in der Hand des Feindes. Und wir müssen die durchschauen und wir müssen verstehen, wie wir zu widerstehen haben gegen Einschüchterung. Angst verbreiten, Mächte der Finsternis verbreiten eine Atmosphäre von Angst. Aber wir gehören zum Gott der Hoffnung. Und wenn wir Hoffnung haben, dann geben wir Angst keinen Raum. Wir werden nicht von Angst bestimmt und wir tun nicht Entscheidungen aufgrund von Angst, sondern aufgrund der Wahrheit des Wortes Gottes. Hier vielleicht eines der wichtigsten Aktivitäten der Mächte der Finsternis. Sie verhindern die Erkenntnis Gottes. Sie verhindern die wahre Erkenntnis Gottes. Wenn wir das begreifen, was das bedeutet, was für ein Schatz ist in der Erkenntnis Gottes, warum ist das so wichtig? Der Feind weiß, weil er tut nicht seine Energie umsonst in irgendwelchen sinnlosen Aktivitäten, sondern ganz zielgerichtet. Er weiß, wenn Gläubige die Erkenntnis Gottes bekommen, kommen sie in die Reife. Und in die Reife heißt in die Freiheit. Und sie werden immer weniger manipulierbar und sie sind immer weniger beeinflussbar vom Feind. Und darum hat der Feind Riesenangst vor Gläubigen, die die wahre Erkenntnis Gottes suchen und in sie hineinwachsen. Er hat Riesenangst davor. Weil eine Gemeinde, die in die Erkenntnis Gottes immer mehr hineinwächst, ist eine Gemeinde, die immer weniger Raum gibt dem Teufel. Warum will der Feind die Erkenntnis Gottes vernebeln und verhindern? Weil das ist der Weg der Freiheit, das ist der Weg der Autorität. Ja. Er weiß ganz genau, unser Leben wird bestimmt von Ideen über Gott. Unser Leben wird bestimmt, bei jedem von uns ist das. Selbst wenn du sagst, ich habe nicht so eine theologische Ader. Du hast Ideen über Gott und nach diesen Ideen lebst du. Diese Ideen prägen deinen Alltag. Und darum ist der Feind so daran interessiert, einfach verkehrte Ideen über Gott über wie er denn ist und wie er denkt und wie er mit Menschen umgeht, verkehrte Ideen unter die Gläubigen zu bringen. Ja? Denkt er mal an diese Welle, die da gewesen ist vor einigen Jahren, mit diesem Roman Die Hütte, wo ein falscher Jesus präsentiert wurde. Und alle diejenigen, die das geschluckt haben, die das glauben, dass Jesus so einen Unsinn sagen würde wie, mein Leben ist nicht gedacht als ein Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Wie viel Eifer wird noch da sein, wie Jesus werden zu wollen, wenn ich glaube, Jesus sagt, sein Leben ist gar nicht ein Vorbild. Null. Der Eifer, wenn er überhaupt da war, hat sich in Luft aufgelöst. Für was nach was eifern, was gar keinen Sinn macht? Das ist, was der Hütten-Jesus sagt. Originalzitat, mein Leben ist nicht gedacht als ein Vorbild, dem ihr nacheifern sollt. Das musst du dir vorstellen. Normalerweise müsste jeder Gläubige, wenn er zu dieser Passage kommt, sagen, danke, alles klar, ich verstehe eins, dieser Autor beschreibt mir einen Jesus, der nicht mein Jesus ist. Es ist nicht der Jesus der Bibel. Buch zu, habe ich noch einen Kamin? Nee, schade, na dann ab ins Altpapier. Und das Thema ist erledigt. Ja? Und dann kommen die Leute und sagen, wow, das hat mir so gut getan und das hat mir so geholfen, Gott mehr kennenzulernen. Ich sage, wir haben Lügen über Gott, die geholfen, Gott mehr kennenzulernen. Wie geht denn das? Erklär mir das. Ja, das ist eins der besten Bücher, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Ich sage, voller Lügen über Gott, den du vorgibst zu lieben. Wie fühlt sich Gott, wenn du ihn anbetest mit Dingen, die überhaupt nicht stimmen? Herr, ich danke dir, dass dein Leben gar nicht ein Vorbild ist, dem ich nacheifern soll. Ja, hallo. Der Teufel verbreitet Lügen über Gott, wer Gott ist und wie er ist. Und er tut das mit Vorliebe von Kanzeln. Mit Vorliebe von Kanzeln. Oder durch Bücher oder andere Medien. Und deswegen müssen wir dem Feind widerstehen. Und wir brauchen die Wahrheit als unsere Grundlage. Wir müssen die Wahrheit kennen. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wenn ich den Jesus der Bibel kenne und da wird mir ein falscher Jesus präsentiert, dann sage ich, danke, den brauche ich nicht, den will ich nicht. Den hasse ich. Den Hütten-Jesus hasse ich, weil er ein Lügner ist. Weil er vom Teufel kommt. Weil er sich gebärdet wie ein Messias. Aber er ist nicht der Messias. Es ist nicht mein Jesus. Die Worte, die mein Jesus gesprochen hat, stehen in der Bibel. Und wenn irgendein Jesus kommt und etwas anderes sagt, als was mein Jesus in der Bibel sagt, dann ist es nicht mein Jesus. Fertig, aus. So einfach ist das. So, der Feind will ein falsches Bild geben und ganz besonders ein falsches Bild über die Liebe Gottes. Ein falsches Bild über die Liebe Gottes. Neuerdings treten Menschen auf, und das ist auch schon in unserem Land, ich habe es schon in Albanien gesehen, ich habe es schon in Russland gesehen, und es treten Menschen auf und sie sagen, die haben neue Offenbarungen über Gnade. Und sie verstehen heute Dinge, die Paulus nicht verstanden hat. Hallo, da werde ich schon hellhörig. Weil er sagt, Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes gegeben. Und sie erzählen Lügen über Gott. Und Menschen, die fleischlich gesinnt sind und fleischlich leben wollen und die nach Entschuldigungen suchen und lechzen und nach Rechtfertigungen für ihren fleischlichen Lebensstil, die saugen das auf. Und die Bücher sind ein Bestseller. Und sie gibt es auch in Deutsch. Und da hörst du Dinge wie, der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Nach der Bekehrung überführt der Heilige Geist angeblich nicht mehr von Sünde. Kannst du dir vorstellen, was das mit einem Gläubigen macht, der das annimmt? Er wird sich nicht mehr nach Überführung ausstrecken. Wobei Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Überführung von Sünde ist ein wesentliches Element der Liebe Gottes. So, sie beschränken die Liebe Gottes und sagen, Überführung gehört nicht dazu. Also das heißt, wenn der Heilige Geist noch versuchen sollte, sich zu überführen, dann sehen sie das als ein Werk des Feindes an und widerstehen dem. Sie umarmen das nicht, sie öffnen sich nicht dafür, sie suchen das nicht. Und das heißt, sie haben sich mit dieser einen einzigen Idee komplett abgeschnitten von der Möglichkeit zu wachsen in das Bild Christi hinein. Weil Veränderung unseres Wesens, unserer Gesinnung, unserer Herzenshaltung kommt doch nur, wenn der Heilige Geist uns von falschen Einstellungen, von falschen Haltungen überführt und wir mit ihm übereinstimmen und Buße tun, das heißt uns abkehren von verkehrten Einstellungen. Nur so kommt doch Veränderung zustande. Das heißt also, hier wird eine neue Form von Christenheit kreiert und die werden ihr Leben lang Babys bleiben, im günstigsten Fall. Ihr Leben lang Babys bleiben. Wegen einer einzigen Idee. Der Heilige Geist überführt nicht mehr von Sünde. Und jeder, der seine Bibel kennt, kann x Schriftstellen, eine habe ich eben genannt, finden, die genau das Gegenteil sagen. Der Heilige Geist will uns, weil er muss, uns in alle Wahrheit führen. Und das ist nicht nur die theologische Wahrheit über wer ist Gott und wie ist Jesus, sondern auch was ist mit unserem Herzen. Was ist Bitterkeit? Was ist Rebellion? Was ist Unabhängigkeit? Was ist Unwahrhaftigkeit? Der Heilige Geist muss von diesen Dingen uns überführen, sonst können wir nicht wachsen. So, da hast du zwei Beispiele, wie Lügen über Gott verhindern, dass Menschen wachsen können. Hineinkommen können in ihr Erbe, hineinkommen können in das, was Gott wirklich für sie hat. Das sind dämonische Wirkungen und die kommen von der Kanzel. Die kommen nicht von den Freimaurern. Die kommen von Menschen, die respektabel sind, die anerkannt werden, die bejubelt werden, die als Propheten, als Bibellehrer, als Prediger, als großartige Pastoren gefeiert werden, von Millionen von Gläubigen auf diesem Planeten. Das ist der Zustand, ihr Lieben. Und diese Bücher werden Bestseller und die Leute lieben das und verschlingen das. Und das ist genau das, was Paulus prophezeit hat. Die Menschen werden sich abwenden von der Wahrheit. Abwenden von der gesunden Lehre und menschlichen Erdichtungen hinterherlaufen. Menschlichen Erdichtungen, menschlichen Erfindungen werden sie anhängen. In dieser Zeit leben wir. Die Aktivitäten des Feindes im christlichen Lager sind heute viel, viel, viel intensiver als vor 40 Jahren. Viel, viel, viel intensiver. Und heute finden wir gefeierte, berühmte, bekannte Leiter, die das Gegenteil erzählen von was die Bibel sagt. Und sie werden gefeiert und bejubelt und beklatscht. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und diese Mächte der Finsternis sind die Initiatoren, sie sind diejenigen, die das alles inszeniert haben. So, das sind einige Beschreibungen der Aktivitäten des Feindes. So, wenn ich solche Dinge wie verwirren, bedrücken, anklagen, Angst, lähmen, aufzähle, dann müssen wir den Schluss daraus ziehen, nicht alles, was ich fühle, kommt von mir selbst. Genauso wie nicht alles, was ich denke, von mir selbst kommt. Wir müssen jeden Gedanken prüfen am Wort Gottes und jeder Gedanke, der nicht übereinstimmt mit dem Wort Gottes, wird verworfen. Das ist, was Paulus sagt. Wir nehmen diese Dinge gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir erlauben nicht, dass irrige Gedanken da so ihr Eigenleben führen können. Wir erlauben nicht, dass irgendwelche Gefühle uns bestimmen können. Ja. Bedrückung, Entmutigung, Einschüchterung, Hoffnungslosigkeit, das sind oftmals Dinge, die werden durch Geister auf dich gelegt. So, oh, was ist heute bloß wieder los mit mir? Ich verstehe mich selber nicht mehr. Ja. Fang an zu widerstehen, fang an dich dagegen zu wehren. Erkläre, dass das nicht zu dir gehört. Das ist nicht deins und du behältst das nicht. Du stehst dagegen auf, du kannst gegen Gedanken und du kannst gegen Gefühle aufstehen. Man kann diese Dinge bekämpfen, als wären das Gegenstände. Man kann sich dagegen stellen, das ist, was die Bibel sagt. 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht fest im Glauben, da ihr wisst, dass eure Brüder in der Welt die gleichen Leiden erdulden. Zuerst einmal hier ist die Wahrheit, der Teufel hat es auf die Gläubigen abgesehen. Seitdem du von Neuem geboren bist, bist du in einen Kampf, in ein Schlachtfeld hineingeworfen worden und niemand hat dich gefragt, ob du dahin möchtest. Du hast dich bekehrt und du bist mitten in einer Schlacht. Und deswegen wird es höchste Zeit zu lernen, wer ist der Feind, was sind seine Waffen, was ist mein Schutz. Es ist höchste Zeit, das zu lernen. Normalerweise ist die Sache so, erst hübsch in der Kaserne wird geübt, theoretische Vorträge, das ist der Feind, das sind seine Strategien, das sind seine Waffen und so sehen unsere Waffen aus. Dann geht es draußen auf den Kasernenplatz, dann wird geübt, so sieht dein Gewehr aus, nimm es auseinander, baue es wieder zusammen und so schießt man damit und so weiter und so weiter. Und dann kommt Phase 3, dann geht es aufs Schlachtfeld. Das ist auch eine vernünftige Ordnung. Aber leider ist es im geistlichen Leben nicht so. Du bist geboren als Kind Gottes und schon bist du auf dem Schlachtfeld. Und du bist mittendrin in dem Getümmel. Und deswegen wird es höchste Zeit, jetzt nachzuholen. Wer ist der Feind? Was macht er? Wie operiert er? Wie schütze ich mich davor? Wie kann ich in einem Raum leben, wo ich bewahrt werde vor seinen Attacken? Und dann kann ich überlegen, wie kann ich, nachdem ich stark geworden bin, im Schutz, wie kann ich aus diesem Schutz heraus jetzt anfangen, zum Gegenangriff überzugehen und ihn zurückzuschlagen, ihn in die Flucht zu schlagen, ihm Opfer abzujagen. Aber erstmal geht es darum zu wissen, was ist überhaupt die Aktivität des Feindes und wie soll ich mich davor schützen. Dem widersteht fest im Glauben. Alle Dinge, alles Operieren in der unsichtbaren Welt geschieht aufgrund von Glauben. Wenn du nicht glaubst, diese Mächte sind da, wirst du ihnen nie widerstehen. Wenn du glaubst, sie sind da, du kannst ihnen nur widerstehen im Glauben, fest im Glauben. Was bedeutet das? Glauben an was? Glauben an was Jesus getan hat, was Jesus sagt, was passiert ist mit den Mächten der Finsternis und was mit dir passiert ist, seit du von Neuem geboren bist. Dass du jetzt den Sieg Jesu oder die Vollmacht bekommen hast, den Sieg Jesu anzuwenden. Seht, ich habe euch Macht gegeben, ich habe euch Vollmacht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Wir müssen glauben, dass Jesus uns Macht gegeben hat und dass wir dem Feind entgegentreten können und dass der Feind sehr wohl anerkennen muss, dass wir glauben. Er kennt nur zwei Sorten von Gläubigen. Die eine, die voller Angst und voller Bedrückung, voller Entmutigung, voller Hoffnungslosigkeit und die anderen, die glauben, Christus in mir, der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Der Feind hat sich zu beugen vor Jesus. Der Feind ist Jesus untertan. Und er beugt sich vor dem Wort Gottes aus deinem Mund. Das ist der Grund, warum Jesus in der Versuchungssituation dem Feind widerstanden hat mit dem Wort. Er hat nicht gesagt, geh weg, ich bin der Sohn Gottes. Sondern sagt, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und was sagt die Bibel? Da wich der Teufel von ihm eine Zeit lang. Das heißt, die Schlacht war gewonnen, aber er wird wiederkommen. Aber wenn man einmal mit den Waffen Gottes siegen kann, kann man das nächste Mal auch siegen. Einfach nur dieselbe Strategie wieder anwenden. So, Jesus hat die Waffe benutzt, die uns auch zur Verfügung steht. Das Wort Gottes, darum wird es genannt, das Schwert des Geistes. Was ist ein Schwert? Ein Schwert ist eine scharfe Sache. Damit kann man stechen und hauen und zuschlagen. Es ist nicht gedacht, dem Teufel einen Scheitel zu geben, ja? Sondern ihn wirklich in Bedrängnis zu bringen, ihn wirklich zu beeindrucken, ihm wirklich Erfahrungen zu verpassen, die er eigentlich nicht haben möchte. Deswegen heißt es in der Parallelstelle, in Jakobus, steht hier gar nicht, aber ich weiß, dass es bei Jakobus in Kapitel 4 steht, ja, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Der Teufel flieht. Er wendet sich nicht ab und sagt, okay, ich sehe schon, mit uns wird das heute nichts. Ich gehe mal jetzt. Er flieht. In einem Wörterbuch der deutschen Sprache habe ich gelesen, dass ein Wörterbuch das Wörter erklärt, ohne das Wort wieder zu wiederholen. Fliehen bedeutet, in Erwartung von etwas Schrecklichem, sich eilendst fortbewegen. Das heißt, fliehen. In Erwartung von etwas Schrecklichem. Also der Feind hat die Erwartung, du könntest ihm Schaden zufügen, du könntest ihn treffen, du könntest etwas tun mit ihm, was ihm wehtut, was er nicht möchte. Deswegen bewegt er sich eilendst fort. Er flieht. Wenn wir nicht glauben, dass wir mächtige Waffen haben, wenn wir nicht glauben, dass diese Waffen funktionieren, dass diese Waffen so dimensioniert sind, dass sie den Feind wirklich beeindrucken können, dass sie ihm wirklich Angst einjagen, wenn wir nicht glauben, dass vor diesen Waffen er sich beugen muss, wir werden nicht Sieg haben. Sieg über den Feind kommt durch Glauben. Wir operieren in der unsichtbaren Welt durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, und ich ergänze mal, und den Teufel zu beeindrucken. Es ist nicht möglich, den Teufel zu beeindrucken ohne Glauben. Als diese Beschwörer da gesehen haben, was die Christen tun mit dämonisierten Menschen, sie nehmen den Namen Jesu, haben sie das auch versucht. Und dieser Dämon, weil er sich nicht beugen musste, weil das ohne Glauben geschah, hat sie alle überwältigt. 10 Männer überwältigt. In die Kleider vom Leib gerissen und sie in die Flucht gejagt. Aber dieser Dämon hat noch etwas sehr Bemerkenswertes gesagt. Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich. Aber wer seid ihr? Mit anderen Worten, wäre Paulus hier gewesen, hätte ich mir diese Nummer nicht erlauben können. Hätte das nicht funktioniert. Der hätte mich gekriegt. Aber wer seid ihr? Was für ein Kompliment von Paulus weiß ich. So, er war bekannt im Himmel und sogar in der Unterwelt. Wir wollen Menschen werden, die bekannt werden bei Gott, die mächtig sind im Wort, brennend sind im Geist, die Autorität haben über den Feind, die von Gott geehrt werden. Wo Gott sagt, das sind meine Leute, das ist meine Armee, die operieren in dem, was mein Sohn ihnen gegeben hat. Sieg über die Mächte der Finsternis. Solche Leute wollen wir werden. Wo der Teufel auch sagt, die kenne ich. Oh Mann, wenn die anfangen zu beten, Hilfe. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir wollen einen fliehenden Teufel sehen. Das ist die biblische Ordnung. Jemand sagt zum Pastor, Pastor, die ganze Woche habe ich den Teufel zum Laufen gebracht. Ja, prima, mein Sohn. Ja, aber ich lief und er hinter mir her. Ja. Das ist die falsche Ordnung. Wir laufen und er vor uns her und wir hinterher. Wir jagen nach, wie sagt es im Psalm, und ich jage ihm nach, bis ich ihn aufgerieben habe. Wir sind in der Offensive. Wenn wir gelernt haben, im Schutz zu leben, können wir in die Offensive gehen. Und das sollen wir. So. Wir wollen uns vorbereiten, wir wollen uns ausrüsten durch das Wort Gottes. Wir wollen unseren Glauben aufbauen an den Sieg Jesu über das Kreuz, an die Macht, die uns gegeben ist. Jesus sagt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben, darum geht hin. Das heißt, diese Macht, die ich erworben habe, diese Autorität habe ich euch gegeben und deswegen dürft ihr und sollt ihr und müsst ihr jetzt gehen. Wir haben Autorität über den Feind, über alle Macht des Feindes. Und nichts soll euch irgendwie schaden. Wir haben den Namen Jesu, vor dem jedes Knie sich beugen muss, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus der Herr ist. Halleluja. Diese Waffen und noch manche andere sind uns gegeben. Und damit wollen wir uns beschäftigen und das wollen wir studieren und das soll Teil unseres Lebens werden. Das ist das, was wirklich in uns lebendig ist. Viele, viele Gläubige lesen, Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe Und dann dichten sich den Rest zusammen. Aber Gott in seiner Liebe wird nicht zulassen, dass irgendwas passiert, weil Gott schützt mich und Gott liebt mich und Gott ist gut. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gott schützt dich nicht, weil er dich liebt. Gott schützt dich, weil du auf ihn hörst, ihm gehorchst und dich so wappnest, wie er sagt, wie man sich wappnen soll. Verstehst du? Dein Schutz ist nicht die Liebe Gottes, dein Schutz ist Gehorsam dem Worte Gottes gegenüber. Darin ist dein Schutz. Die Waffen sind da, sie sind mächtig, aber du musst sie kennen, du musst sie anwenden, du musst sie gebrauchen. Darin ist dein Schutz. Dein Schutz kann nicht ein falscher Trost sein, eine falsche Hoffnung. Oh, Gott ist Liebe, es wird schon nichts passieren. Ich habe viele Leute gesehen. Wenn du 40 Jahre Christ bist, hast du eine Menge gesehen, die einen Dienst hatten, die einen Namen hatten, die Einfluss hatten, die etwas getan haben für das Reich Gottes. Und viele von denen sind heute weg. Man kennt die gar nicht mehr. Oder ihr großer Dienst ist zusammengeschrumpft auf etwas ganz, ganz Kleines und sie sind längst nicht mehr in dem, was sie einmal gehabt haben, weil sie es verspielt haben, weil sie verloren haben, weil sie Kompromisse gemacht haben. Wir wollen einen geraden Weg gehen und deswegen wollen wir uns nicht mit falschen Sicherheiten trösten. Ja, Gott ist gut und Gott wird schon nicht zulassen, dass der Feind irgendwie mich aufs Korn nimmt. Er hat dich längst aufs Korn genommen. Du bist schon längst in seinem Visier. Und es ist höchste Zeit, dass du jetzt nachrüstest und dass du sagst, okay, ich bin schon in der Schlacht. Wo sind die Waffen? Was macht der Feind? Wie benutze ich die Waffen? Wie kann ich mich wehren? Wie kann ich den Feind überwinden? Das ist, was wir lernen müssen, unbedingt, wenn wir effektiv sein wollen. Ich habe euch Jünglingen geschrieben, 1. Johannes 2, Vers 14, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Siehst du, hier wieder Gläubige, die den Bösen überwunden haben. Die ruhen nicht in dem, was Jesus getan hat. Sie selber haben das angewandt und sie haben den Feind überwunden. Und wie konnten sie das tun? Weil das Wort Gottes in ihnen bleibt und dadurch sind sie stark geworden. Das Wort Gottes hat die Fähigkeit, deinen Geist aufzubauen, deinen Geist stark zu machen. Das Wort Gottes hilft dir. Das ist deine Ausrüstung, das ist deine Kraft. Daraus kommt dein Glauben, daraus kommt Kühnheit, daraus kommt Entschiedenheit, daraus kommt Klarheit, daraus kommt Weisheit. Das ist, was wir brauchen. Das Wort Gottes, das lebt in uns. Dass wir nicht nur am Sonntag hören, sondern dass am Montag immer noch in uns lebt. Und am Montagabend nach der Arbeit, wenn du vorm Fernseher sitzt oder vor dem Computer, lebt es immer noch in dir. Und es bewahrt dich. Und es sagt, pass auf, dieses Programm ist nichts für dich. Ausschalten oder wechseln. Und diese Seiten wirst du nicht mehr anschauen, weil die nicht gut sind für dich, weil die dich beschmutzen, weil die deine Fähigkeit, Gott zu genießen und Hunger nach ihm zu haben, dezimieren. Deswegen wirst du diese Dinge nicht tun. Nicht, weil du gesetzlich bist, sondern weil du dein Herz bewahren willst. Wir leben in einer solchen Zeit der Verwirrung, wo viele, viele Gläubige den Unterschied zwischen Gehorsam und Gesetzlichkeit nicht mehr kennen. Und sie brandmarken Gläubige, die sagen, ich will Gott gehorchen. Sie brandmarken die als gesetzlich. Sie sind so verwirrt. Und sie kennen die einfachsten Begriffe in der Bibel nicht. Der Wunsch, ich will Gott gefallen, ich will ihm gehorchen, ich will ein gerades, klares, sauberes Leben führen, ist absolut wohlgefällig und ist, was der Heilige Geist in dir gewirkt hat. Lass dir das von niemandem rauben. Gesetzlichkeit ist etwas, was Gott brandmarkt und man tut Dinge, um Gott dahin zu bringen, uns anzunehmen. Und das ist Religion und das ist tödlich und das ist total verboten und Paulus hat sich voll dagegen gestellt. Aber niemals hat er das Verlangen, gehorsam zu sein, als etwas Negatives hingestellt, sondern er hat das versucht zu fördern und zu wecken und zu stärken in den Gläubigen. Und heute so viele Schwätzer treten auf und sie kennen die Bibel nicht und sie brandmarken diese Gesinnung als Gesetzlichkeit. Weil sie selber im Kompromiss leben und sie stören sich daran, dass du einen geraden Weg gehen willst. Deswegen müssen sie gegen dich schießen und müssen dir versuchen, das schlecht zu machen und dich zu verwirren. Aber wenn du im Wort etabliert bist, du wirst nicht verwirrt werden. Du wirst wissen, das, was ich will, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Es hat nichts damit zu tun. Sondern weil ich angenommen bin, weil ich geliebt bin, weil die Gnade da ist, lasse mich von der Gnade jetzt erziehen, dem Bösen zu widerstehen. Um dadurch ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Um das geht es. Halleluja. Um das geht es. Und das Wort Gottes, das in uns bleibt, das ist der Schlüssel für unseren Sieg über den Feind. Ich überlege, okay, lass uns noch einen Punkt dazu nehmen, bevor wir in die Pause gehen. Ich weiß, es war schon lang, aber die Pause ist erst in 7 Minuten und das schaffen wir. So, das Wort Gottes, dass unser Leben wird, dass wir leben wollen. Das Wort soll wieder Fleisch werden in uns. Wir wollen demonstrieren, dass die Bibel wahr ist. Wir wollen zeigen, dass der Sieg auf Golgatha wirklich real ist und uns befähigt, in Freiheit hineinzukommen. Freiheit vom Zwang, sündigen zu müssen. Wir wollen das demonstrieren und zeigen mit unserem Leben. Um dadurch Gott zu verherrlichen und auch Menschen zu zeigen, was die Macht von Golgatha ist. Wir wollen uns hingeben an das Wort Gottes. Und darin ist unser Schutz, darin ist unser Sieg. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir in Zukunft unbedingt lernen müssen. Gott sieht eine Gemeinde an, als eine Einheit. Und der Sieg über den Feind ist entweder in Einheit oder gar nicht. Nur in völliger Einheit gibt es wirklichen Sieg über den Feind. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die wir sehr schnell jetzt lernen müssen, weil enorme Herausforderungen auf uns zukommen. Und wir sollen diesen Herausforderungen begegnen, siegreich begegnen. Und dadurch brauchen wir ein neues oder das alte biblische Verständnis von Gemeinschaft und von Beziehungen und von was es heißt, Teil einer Gemeinde zu sein. Paulus wiederholt, weist er hin auf Situationen von Israel, in 1. Korinther 10 zum Beispiel, der Schreiber des Hebräerbriefes Kapitel 3, er weist hin auf Israel und wie Gott an Israel gehandelt hat. Und beide sagen, da ist eine Lektion zu lernen. Das betrifft uns auch genauso heute. Und denkt an diese Situation, Josua als Nachfolger Mose führt das Volk in das gelobte Land und sie befreien ihr Erbe, wo der Feind es besetzt gehalten hat, und sie befreien eine Stadt, einen Landstrich nach dem anderen, sind siegreich, der Herr ist mit ihnen, dann kommen sie zu Ai, die Kundschafter gehen wieder aus, checken die Sache aus, was ist da los, wie groß ist die Stadt, wie befestigt, und sie sagen, hey, das ist easy, das machen wir zum Frühstück, da ist gar nicht notwendig, dass alle hingehen, da schicken wir 3000 Mann hin, das ist eine Sache, da sind die mittags schon wieder zurück und dann können wir feiern. Sie schicken die 3000 Leute los und erleben eine furchtbare Niederlage. Und Josua ist völlig am Boden und er ist vor Gott und er jammert und versteht nicht mehr, was passiert ist. Und der Herr sagt zu ihm, was jammerst du? Israel hat gesündigt. Wenn du dann die Geschichte weiterliest und das sich alles erklärt, dann was da passiert ist. Ein einziger Mann hat das Gebot Gottes übertreten. Das Gebot Gottes war, von dem Gebannten, also von der Siegesbeute des Feindes, darf niemand etwas nehmen. Das muss alles vernichtet werden. Und dann war dieser eine Mann, dieser Achan, der sagt, Mensch, das schöne Silber, das ist doch zu schade, um vernichtet zu werden. Und das ist genau das, die Menge von Geld, die ich gerade brauche, um meinen Lieblingswunsch zu erfüllen. Ich glaube, das hat der Herr mir jetzt so in die Hand gegeben. Klar, der Herr hat gesagt, wir sollen nicht. Aber in diesem Falle, guck mal, das ist ja genau das, was ich ja noch gebraucht habe, um meinen neuen Mercedes mitzukaufen. Das ist genau die Summe, die fehlte. Also das ist doch der Herr. Er lügt sich was in die Tasche. Er kennt das Gebot Gottes. Er lügt sich was in die Tasche. Und er nimmt das Silber und versteckt es. Einer. Und Gott sagt, wegen dieses einen Mannes sage ich, Israel hat gesündigt. Wir mit unserem westlichen individualistischen Verständnis, wir sagen, das ist doch ungerecht, das ist doch sippenhaft. Wieso muss ich leiden, wenn einer ungehorsam ist? Aber wir verstehen nicht, dass die Gemeinde Familie sein muss, dass wir Verantwortung füreinander haben. Und deine Sünde betrifft mich und betrifft die Gemeinde und betrifft das Reich Gottes. Und das ist nicht eine Sache, die nur du alleine zu verantworten hast. Und ich bin verantwortlich, dir zu helfen, aus diesen Dingen herauszukommen. Und du umgekehrt bei mir. Das ist, was das Verständnis ist. Und wenn die Zeit das erlaubt, vielleicht erst am Sonntag, wenn wir darüber noch einmal ausführlich das Wort befragen. Aber hier ist dieser Punkt. Wegen eines Mannes war die geistliche Einheit nicht mehr da und der Feind hat Raum bekommen. Und sie haben, obwohl das nicht nötig war, eine gewaltige Niederlage erlebt. Ein einziger brachte die Niederlage auf das Volk. Jetzt verstehst du, warum Paulus sagt, seid eines Sinnes. Ja. Habt Acht aufeinander, heißt es im Hebräerbrief. Ja. Und Anweisungen, wie wir mit Sünde in der Gemeinde umzugehen haben. So, das wird eine wichtige Wahrheit sein, die wir lernen müssen, dass wir wirklich dem Feind keinen Raum geben. Wir dürfen dem Feind keinen Raum geben. Und wenn eine Leiterschaft in die Ordnung Gottes kommt und das tut, was eine Leiterschaft tun soll, dann kommt der Geist der Furcht des Herrn auf die Gemeinde durch ihren Dienst, durch ihre Einheit, durch ihre Gebete. Und jeder, wirklich jede heimliche, fortgesetzte Sünde, also die immer noch besteht, nicht jemand hat vor 10 Tagen oder vor 10 Jahren irgendwas gemacht, hat Buße getan, Gott hat ihm Vergebung geschenkt und es ist Reinigung des Blut da. Nein, Sünde, die immer noch da ist, die immer noch gelebt wird, die immer noch aktuell ist. Jede Sünde in der Gemeinde wird offenbar werden. Das ist, wo es hingeht. Und die einen sagen Halleluja und die anderen sagen, oh weh. Das ist, wo es hingeht. Die Gemeinde im Licht, die Gemeinde, wo der Heilige Geist einfach regieren kann, wo keine Heimlichkeiten sind. Möchtest du eine solche Gemeinde? Möchtest du zu einer solchen Gemeinde gehören? Das ist der Plan Gottes. Und es geschieht, indem wir Schritt halten mit den Offenbarungen, die der Herr gibt über Gemeinde. Und die Gemeinde wird eins werden, sie wird rein sein. Das heißt nicht, alle sind vollkommen. Das heißt nicht, es passieren mal Dinge, mal ein hässliches Wort zu Hause oder diese. Aber die Dinge werden in Ordnung gebracht. Und es gibt Buße, Vergebung und das Blut deckt alles zu und weiter geht's. Ja? Aber fortgesetzte Dinge, Nacht für Nacht sich Pornos reinziehen und das Rumpelstilzchenlied singen, ach wie gut, dass keiner weiß. Diese Spiele hören auf. Diese Dinge und viele andere, Steuerbetrug und was weiß ich, diese Dinge hören auf in der Zukunft. Eine Gemeinde im Licht, in der Gegenwart Gottes, wo keine Sünde bestehen kann. Warum? Weil wir totale Stärke gegen den Feind brauchen. Weil wir nicht zulassen dürfen, dass der Feind uns lähmt und uns beraubt in unserer Effektivität. Da geht's hin. Halleluja. Und wir werden Siege feiern. Und wir werden Durchbrüche erleben. Und das, was das Wort Gottes beschreibt über Gemeinde, wird wahr werden. Und das spielt für mich keine Rolle, ob das noch 30 oder 50 Jahre dauert. Wir sind jetzt da, wo wir sind. Und morgen werden wir weiter sein. Und übermorgen werden wir noch weiter sein. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Konflikt, in dem du uns reichlich ausgestattet hast. Nicht allein gelassen hast. Nicht irgendwie verwirrt und hoffnungslos und orientierungslos übers Schlachtfeld taumeln lässt. Sondern wir danken dir für Waffen. Wir danken dir für Klarheit. Wir danken dir für deine Weisheit. Wir danken dir, dass wir es mit einem besiegten Feind zu tun haben. Und innerhalb deiner Ordnungen haben wir Sieg über den Feind. Und er muss gehen, weil du kommst und weil dein Reich Gestalt gewinnt und weil du dich erweisen wirst in deinem Volk. Und wir danken dir für Sieg. Halleluja, über alle unsere Feinde, über deine Feinde, und dein Name wird verherrlicht werden. Halleluja. Amen.
Amen,
amen, amen. Amen.